Heute habe ich einen Interviewgast dabei, Anne Schüller. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 30, der erste Teil des Interviews mit Anne Schüller, meinem Gast. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute führe ich ein Gespräch mit Anne. Wer Anne ist und was uns verbindet, erzählen wir gleich im Interview. Aber vielleicht so viel vorweg. Anne hat unglaublich viele Bücher geschrieben, 15 Stück. Sie ist Managementdenker, Keynote-Speaker und mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin und Business-Coach. Sehr, sehr spannend. Ich kenne Anne noch gar nicht so lange, aber uns hat direkt einiges verbunden und deswegen habe ich sie eingeladen heute in den Podcast. Und hört selbst, was die Autorin von der Orbit-Organisation, so heißt ihr aktuelles Buch, so zu erzählen hat. Ich freue mich schon sehr drauf.
Willkommen zum Podcast Chancendenken und heute einer ganz besonderen Folge. Ich habe heute nämlich die Anne Schüller zu Gast. Und ich freue mich riesig, Anne, dass du dabei bist. Hallo.
Ja, hallo. Hallo, Andera. Ich freue mich auch. Und auf deine Super. Sache.
Ja. Und wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, dass wir eben einen Moment gebraucht haben, um uns technisch zusammenzubringen. Es lag an meinem Wifi. Ich habe schon gesagt, ohne Wifi sind wir nicht. Ohne Internet. Naja, ist ein bisschen übertrieben. Und wir zeichnen jetzt super spontan über eine App auf. Ich freue mich total, Anne, dass ich die Gelegenheit habe, das jetzt auszuprobieren.
Und ich hätte gern das anders ausprobiert.
Ja, das machen wir auch noch, versprochen. Ja. Legen wir los. Stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, also ich bin Anne Schüller. Ich bin Expertin für kundenfokussierte Unternehmensführung. Das bedeutet, ich beschäftige mich einerseits mit dem Thema Kunden, aber auch mit dem Thema Unternehmensführung, um das drinnen im Unternehmen eben so vorzubereiten, dass draußen beim Kunden Großes bewirkt werden kann. Ich arbeite im Wesentlichen als Speaker, das heißt, ich halte Vorträge auf großen Bühnen, um den Unternehmen, den Managern, die dort sitzen, die nötigen Impulse zu geben. Und ich schreibe vor allen Dingen auch Bücher. Ich habe 15 Bücher geschrieben in meiner inzwischen 20-jährigen Selbstständigkeit. Davor war ich im Vertrieb tätig, im Marketing tätig. Ich war in der Geschäftsleitung eines großen internationalen Hotelkonzerns. Das heißt, ich komme aus der Praxis und bringe das jetzt eben als Speaker, als Business Coach in die Unternehmen hinein.
Mega. Klingt super. 15 Bücher, Anne. Es war mir gar nicht klar, dass es so viele sind.
Ja.
Und über das Buch haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben zumindest bei einem deiner Bücher den gleichen Verlag.
Ja. Und genau, das war auf der Buchmesse in Frankfurt und ich bekam gerade eben für dieses Buch, die Orbit-Organisation, bekam ich unter anderem den Best Business Book Award von Gabal. Ich war am gleichen Tag auch Finalist mit dem Buch beim International Book Award von Get Abstract. Also dieses Buch hat doch tatsächlich Furore gemacht, ja.
Wow. Ja, Glückwunsch dazu. Also ich finde es ja auch super spannend. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich auch direkt ein bisschen gelöchert. Und das machen wir gleich dann noch ein bisschen ausführlicher, weil wir wollen natürlich verstehen, wie die Orbit-Organisation, die Organisation der Zukunft aussieht. Als du eben beschrieben hast, dachte ich so, das betrifft ja eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen, oder?
Ja, also man kann das natürlich für große Unternehmen genauso anwenden wie für kleine. Ich habe vor allen Dingen geschrieben für klassische Unternehmen, die eben hier auf dem Weg zur Transformation auch Anleitungen brauchen. Wie machen wir das? Denn dass sich die Unternehmen verändern müssen, ich glaube, das ist inzwischen jedem Manager klar, speziell auch der letzte Kick, der letzte Ruck, der kam jetzt durch Corona, wo jeder im Unternehmen gesehen hat, egal in welcher Branche, egal wie betroffen, da passieren sehr plötzlich Dinge, die doch alles durcheinander wirbeln, und wir müssen uns organisational einfach anders aufstellen, um welche Krise woher, wann, wie auch immer kommt, in Zukunft bewältigen zu können. Und dazu bietet eben das Buch tatsächlich in 9 Schritten eine Gebrauchsanleitung.
Sehr cool. Bin ganz gespannt auf gleich, wenn wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe so ein paar Fragen, wie ich einen Menschen gerne noch besser kennenlernen möchte. Und neben der Vorstellung ist die zweite Frage, Ponykutsche oder Drohne, Anne? Wie kommst du von A nach B?
Also ich nehme auf jeden Fall die Drohne. Ich möchte auch nicht nur von A nach B kommen. Ich würde auch gerne, wenn das ginge, in die Vergangenheit reisen und in die Zukunft reisen. Und das ist mit der Kutsche ein bisschen beschwerlich. Vielleicht wird es eines Tages Drohnen geben, die einem hier Möglichkeiten geben. Da wäre ich die Erste, die so eine Drohne besitzt.
Absolut. Da reisen wir auch zusammen, Anne. Ja. Das ist auch voll mein Ding. Also in so einer Drohne sitzen. Ich glaube, ich hätte Hochachtung davor, wenn das Ding abhebt. Da bin ich dann schon bekennender Schisser. Aber was die Zukunft der Mobilität angeht, das würde ich auch alles ausprobieren wollen. Ja. Mit ein bisschen Schiss vielleicht. Sehr Aber gut. Auch großem Vertrauen in die Technologie und großer Neugier vor allem. Ja. Lass uns doch wirklich in die Drohne steigen und wir reisen zusammen ins Jahr 2030. Wie sieht der perfekte Tag aus für dich im Jahr 2030?
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Also ich bin so zufrieden mit meinem Leben, wie ich es jetzt habe. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel umgestalten wollen. Also vorausgesetzt, echtes Reisen wird auch wieder möglich, also uneingeschränktes echtes Reisen wird wieder möglich. Das wäre für mich eine Grundbedingung, weil ich bin nämlich neben der Passion für meine Arbeit an sich, bin ich eine passionierte Reiserin. Das heißt, wie mich die Drohne gleich inspiriert hat, so inspiriert es mich, ins Flugzeug zu steigen. Ja, darf man halt fast gar nicht mehr sagen. Und die Welt zu erkunden. Also ich habe über 100 Länder der Welt bereist und da ist schon einiges abgehakt und da ist aber noch einiges zu entdecken, was ich wirklich noch gern tun würde. Und da hätte ich dann bis 2030 Zeit und an meinem perfekten Tag in 2030 wäre ich auf Reisen.
Ja. Okay. Und an irgendeinem Ort oder gibt es schon so einen Sehnsuchtsort, wo du dann, wenn du dich jetzt mit der Drohne von A nach B bewegen lassen könntest, gibt es da so einen Ort, wo du unbedingt, oder die Welt?
Ja, also ich werde ja dann, wenn ich in 10 Jahren weiter reisen kann, die Welt bereisen kann, werde ich ja dann wahrscheinlich so jedes Land, das mich interessiert und das man bereisen kann. Manche Länder kann man ja auch politisch nicht bereisen, zumindest zur Zeit, werde ich dann bereist haben. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich eher dieses Thema sein, nicht an den Ort zu gehen, wo ich noch nie war, sondern nochmal an den Ort zu gehen, wo ich schon war. Mhm. Und wenn ich an einen Ort gehen wollte, wo ich noch nicht war, das wäre in Borneo. Mhm. Genau. Und wenn ich an einen Ort gehen müsste, wollte, an dem ich schon war und der mich nach wie vor fasziniert, das wäre Hawaii. Ja. Ah, ja. Das wären die beiden Orte, die mir jetzt spontan einfallen.
Sehr cool. War ich an beiden noch nicht tatsächlich, aber fände ich auch sehr cool. Also bei mir wäre es tatsächlich, ich habe so Bali, Indonesien, das ist so ein Ort, den das fand ich sehr faszinierend. Und ich habe gestern noch zu einer Freundin gesagt, also wir waren die letzten 2 Jahre in Indien immer so für so ein Ayurveda-Retreat. Und obwohl ich mir dieses Jahr schon auch vor Corona vorgenommen hatte, nicht zu fliegen, da würde ich mich doch ganz gerne irgendwie nochmal hin transportieren. Aber gut, vielleicht geht's ja nächstes Jahr wieder. Und ich sehe es genauso wie du, man darf fast nicht sagen, dass man irgendwo hinfliegen möchte. Und für mich ist es immer eine gute Mischung aus, wofür muss ich überhaupt in den Flieger oder überhaupt von A nach B? Ja. Und und auch nicht nur, um in der Ponykutsche vielleicht mal schön von links nach rechts zu sehen, sondern gehetzt zum nächsten Termin. Ne? Also das genieße ich ein wenig, dieses zur Ruhe kommen durch Corona ist für mich tatsächlich ein auch bewusst machen, wie viel muss ich überhaupt reisen. Aber das ferne Länder entdecken, das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich glaube, wenn es das richtige Maß hat, ist es auch total wichtig, um den Horizont zu erweitern. Für mich ist es auch, andere Kulturen zu entdecken. Das hat ja auch viel damit zu tun, einfach nochmal viel Neues zu lernen und zu überlegen, wie machen Sie die Dinge, wie machen die andere. Und also in Kultur einzutauchen, finde ich das Tollste, was es gibt.
Ja, genau. Und man sieht auch wirklich vor Ort, das kann einem kein Fernsehfilm zum Beispiel zeigen, man sieht vor Ort zum Beispiel, welche Schäden Unternehmen, weltweite Konzerne eben in sogenannten Entwicklungsländern hinterlassen haben. Das muss man sich vor Ort anschauen, um die Dimensionen, die Ausmaße dessen beispielsweise zu erkennen. Das zweite ganz Wichtige, eben diese Erfahrungen zu sammeln, ist eben auch diese Breite von Wissen. Ich arbeite ja im Beruflichen, arbeite ich ja als Generalist. Ich verstehe mich eben nicht als der Experte, der tief in ein Thema hineingeht, sondern wenn ich sage kundenfokussierte Unternehmensführung, dann betrifft es ja das Ganze, die ganze Breite des Unternehmens, die ja immer auch mit der Breite von menschlichen Aspekten, sozialen Aspekten, kulturellen Aspekten ganz viel zu tun hat. Und meine Erfahrung ist, je mehr man dann auch gereist ist und diese verschiedenen fremden Kulturen, Menschen in diesen Kulturen auch wirklich erlebt hat, mit denen zusammen ein Stückchen weit einen gemeinsamen Weg gegangen ist, das kann man dann in die Unternehmen auch viel besser, ganz anders reintragen, als wenn man nur eben Experte war und immer zu Hause geblieben ist.
Ist das nicht auch eine Form von Diversität? Also ja, die Welt in ihrer Vielfalt zuzulassen, also kennenzulernen und zuzulassen?
Ja. Es sorgt für eine ganz andere Toleranz auch, für eine ganz andere Akzeptanz im ersten Schritt, für ein gemeinsames Verstehen und zeigt auch die Mehrwerte, die möglich sind, wenn wir in welcher Form auch immer Diversität ins Unternehmen lassen.
Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir handeln und entscheiden im Kontext dessen, ne, was uns umgibt, was wir kennen. Und je weiter du den Horizont machst, desto weiter kannst du eigentlich auch schauen und vielleicht deine Entscheidung auf in einen anderen Kontext fußen lassen.
Ja, ist richtig. Das ist so. Plus ganz wichtig, eben auch die Kreativität, Neues zu entwickeln, Neues zu denken. Was ich mit jedem Buch ja tue, in jedem Buch greife ich also ein bestehendes, in der Regel das Buch davor auf, um dann Aspekte daraus eben zu vertiefen, zu erweitern. Und das ist natürlich immer mit Kreativität verbunden. Ich erfinde dann plötzlich Tools, die also zumindest für mich neu sind, die, wie ich hoffe, auch noch gar nicht in der Welt waren. Und solche Kreativität kann eben immer nur dann verstehen, wenn man selbst ein breites Erfahrungswissen hat, plus eben offen ist, das zu kombinieren mit neuen anderen Impulsen, die von außen kommen.
Mhm. Ja, absolut. So haben ja auch Künstler schon immer gearbeitet, ne? Und es ist übrigens eine zutiefst menschliche Ader, die du da ansprichst. Ne? Kreativität gehört übrigens zu den Top 3 Skills, die das World Economic Forum für die Zukunft voraussagt. Also was musst du mitbringen, um den Job der Zukunft zu erfüllen? Da gehört Kreativität zu den Top 3. Und ich bin überzeugt, dass das zutiefst menschlich ist. Also du kannst den Computer noch so sehr trainieren. Es gibt ja auch schöne Übungen, ne, die Google KI, die dann da so sphärische, also ich finde sehr schwer anzuschauende Bilder kreiert. Das mag man Kunst nennen. Also das kann ja auch vielleicht eine digitale Form der Kunst sein. Es gibt auch ganz spannende Kunstformen im Digitalen. Aber sie ist am Ende immer von Menschen gemacht. Ne? Und das, was du beschreibst, auch den Buchprozess, diesen kreativen Prozess, den du aus dem Kontext dessen, was du erlebt hast, was du kennst, generierst, ist etwas zutiefst Menschliches. Und das ist toll. Das wird auch immer so bleiben. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja. Also ich glaube sogar, dass Kreativität, weil wir bewegen uns ja in eine Welt der totalen Individualisierung, der totalen Personalisierung, auch der Experience, der einzigartigen, der uniken Experience, die man als Konsument auch haben möchte. Man möchte nicht Teil einer Masse sein, sondern jeder Mensch möchte für sich natürlich auch etwas Besonderes sein. Und da komme ich nur mit Kreativität weiter. Da komme ich auch nur weiter mit Menschen, die eben diese Kreativität haben. Vor allen Dingen eben diese berühmten Querdenker, ja, die nicht Mainstream sind, die nicht konventionell denken, sondern die um die Ecke denken, die dahin gehen, erstmal gedanklich, aber auch dann tatsächlich, wovor ihnen noch niemand war, ja, die den Mut haben, Neuland zu betreten. Und daraus entwickeln sich dann eben die Ideen, die die Unternehmen brauchen, um die Zukunft zu meistern. Und das wiederum würde bedeuten, wenn ich das dann weiß, wenn das der große Trend ist, wie schaffe ich es in den Unternehmen strukturell, kulturell, organisational ein Klima zu schaffen, dass erstens solche Menschen angezogen werden, dass ich als Arbeitgeber eben attraktiv bin für genau diese Menschen, die diese unkonventionelle Kreativität mitbringen. Und wie bereite ich dann den Boden für diese Menschen, die dann kommen, dass sie ihre Kreativität auch ausleben können, dürfen mit allen Experimenten, die dazugehören?
Absolut, spannend. Damit sind wir auch schon mitten in meiner Hauptfrage, nämlich deinem Beitrag zur Gestaltung der Zukunft. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil entweder des Orbit-Unternehmens, was du gerade beschrieben hast, oder sogar andere Bücher. Lass uns gerne daran teilhaben, weil die Frage bewegt mich auch, vor allem auch die Frage, das muss man ja auch wollen, ne? Also dieses veränderte Unternehmen in die Zukunft zu schauen, also so verändert in die Zukunft zu schauen. Wie hilfst du dabei? Was ist dein Beitrag? Was kannst du den Hörern mitgeben?
Ja, also es sind zwei Dinge. Einmal sind es natürlich die Tools, die man zwangsläufig braucht, um etwas in Bewegung zu bringen. Und es ist andererseits auch das Mentale, also das Mindset, die Einstellung. Und ich bin jemand, der, das ist einfach meine Natur, ich bin jemand, der andere begeistern kann und der andere mitreißen kann. Ich empfinde mich so wie ein Katalysator, den man in einen chemischen Prozess hineingibt, der eine Veränderung in Gang bringt und den man dann wieder rausnehmen kann. Und die Veränderung geht aber weiter. Und aus diesem Grunde bin ich eben im Wesentlichen Autor und im Wesentlichen Speaker. Das heißt, ich bin eben keine klassische Unternehmensberater, kein klassischer Coach, der dann sozusagen drin bleibt im Unternehmen und die Menschen dort begleitet, sondern ich setze den Prozess in Gang und sorge dafür, dass Tools da sind, dass die Unternehmen das auch können, also die Menschen in den Unternehmen, und ich ziehe mich dann wieder zurück. Also das
spannend.
Ist, ja, dieses Katalysator sein, das ist einfach meine Natur. Das hat auch mit der Wissbegierde, mit dieser Neugierde zu tun, dass es mich natürlich dann viel mehr dahin bringt, wo ist das nächste spannende Unternehmen, wo ist der nächste spannende Anlass, wo ich etwas bewirken kann. Ich bin dann also einfach von meiner Natur her nicht derjenige, der dann lang bei etwas bleiben möchte, bis zum, also in der Kleinteiligkeit dann auch der Umsetzung, die dann irgendwann mal eine Rolle spielt. Das ist nicht mein Ding.
Da sind wir sehr ähnlich, Anne. Kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Und aber es muss sich ja jemand erstmal reinholen, ne? Also oder das Bewusstsein muss das Unternehmen haben, dass eine Veränderung her muss. Was ist denn da Auslöser für Unternehmer? Wie kommen die dazu, dass sie sagen, so, und jetzt gucke ich mal nach vorne und gehe den Weg?
Ja. Also der Auslöser, ich denke, der ist zwangsläufig, ist der da, spätestens Corona war jetzt so ein Auslöser, der den letzten Ruck, also zumindest den letzten theoretischen Ruck, wir müssen was verändern, wir können nicht mehr also in dieser klassischen Struktur bleiben, in dieser Welt der Top-Down-Organigramme, in dieser Welt der völlig veralteten Management-Tools aus dem letzten Jahrhundert. Also die Erkenntnis ist da. Nur solange sich eben da nicht tatsächlich etwas verändert, werden die Manager gefangen bleiben in dieser alten Denke und in diesem alten Tool. Ja, das heißt, die Unternehmen müssen jetzt auch tatsächlich diesen Ruck in die Veränderung hineinzukommen, den muss es tun, und da müssen die Unternehmen auch hingehen. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie mache ich das am Unternehmen, im Unternehmen? Und der alte Weg, die alten Change-Prozesse, die funktionieren eben nicht. Ja, das weiß man schon lange. Ich bin immer ganz baff, wieso kann man ein Tool beibehalten, einen Prozess beibehalten, von dem man weiß, dass er scheitert. Ja, klassische Change-Prozesse scheitern zwischen 70% und 80%. Das sind diese alten Top-Down-Change-Prozesse, also diese Rollouts, die man macht, wo man wasserfallartig in Change oben definiert und dann durchs ganze Unternehmen, von oben nach unten durchs ganze Unternehmen treibt. Funktioniert also nicht. Das heißt, wir müssen uns, wenn, dann eben auch mit neuen Formen von Change auseinandersetzen und dann idealerweise noch solche Formen, die also auch annehmbar sind für die Menschen, die durch diesen Change gehen müssen. Und da ist es so, dass das den Führungskräften sehr viel schwerer fällt als den Mitarbeitern. Ja, da gibt es auch Studien dazu. Also Veränderungsbereitschaft ist bei den Mitarbeitern sehr viel stärker vorhanden als bei den Führungskräften. Wenn man die Führungskräfte allerdings fragt, die sagen natürlich immer, meine Mitarbeiter, die ziehen nicht mit und meine Mitarbeiter, die wollen das nicht und die können das nicht. Stichwort Selbstorganisation. In Wahrheit sind es die Manager, die die größten Bedenken haben, in diese Change-Prozesse gehen. Und wenn man da in der Tiefe forscht, warum ist das so? Die haben am meisten zu verlieren, ja, also in diese Change-Prozesse zu gehen, die es heute braucht, das erfordert Selbstentmachtung.
Mhm. Ist das das mittlere Management dann, über das du sprichst gerade?
Ja, es ist jede Form von Management. Es ist vor allen Dingen aber natürlich auch das mittlere Management, weil dort sitzen die ganzen Manager, die haben sehr viel dazu getan, um eben Karriere zu machen und die damit verbundenen Statussymbole einzuheimsen. Auch die finanzielle Situation, die sich daraus ergibt und das aufs Spiel zu stellen, in welcher Form auch immer aufs Spiel zu setzen, das machen die einfach nicht. Ja, deswegen haben wir dieses Phänomen, das man so gerne nennt, verbale Ausgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Ja, das heißt, theoretisch wissen die, sie müssen was ändern und theoretisch, wenn man sie fragt, sind sie auch bereit, wenn es aber ins Doing geht, dann sind sie nicht bereit, die großen Veränderungen in die Unternehmen zu lassen. Und ich denke, das ist symptomatisch für klassische Unternehmen in ganz Deutschland, weshalb wir halt immer weiter zurückfallen werden und wahrscheinlich als Wirtschaftsmuseum enden, Deutschland als Wirtschaftsmuseum, weil ich bin da nicht sehr optimistisch, dass die klassischen Unternehmen in Deutschland, die aus der Industriezeit kommen, dass die es schaffen, abgesehen natürlich immer von Einzelfällen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu, weil ich bin jetzt 20 Jahre im Digitalen unterwegs und bin dann angetreten, also vor über 20 Jahren, mit digitaler Marktforschung, mit digitalisierter Marktforschung. Mhm. Und es hat Jahre gedauert. Also wir sind ganz erfolgreich, aber dann doch irgendwie immer so ein bisschen mit angezogenen Handbremse. Aber nicht von uns, sondern vom Markt. Und es hat Jahre gedauert, bis ich geschnackelt habe, die haben Angst vor mir. Also nicht vor mir als Person. Ja. Das hat auch letztens einer gesagt. Mit der Andera, wenn du in den Raum kommst, sag ich, Angst vor dem Digitalen. Weil, wie du eben gesagt hast, die haben viel zu verlieren. Und das ist so schade. Und ich erlebe auch diese verbale Aufgeschlossenheit. Ja, das ist super, finde ich ganz spitze, müssen wir auch so machen. Aber wer ein digitaler Prozess ersetzt jetzt etwas, was ich vorher von Hand gemacht habe? Also der Mensch ist auch der größte Gegenspieler des Digitalen, ne? So aus meiner Digitalperspektive, aber genauso wie Veränderung generell, wie du es gerade beschreibst, was sehr schade ist. Ne? Und die spannende Frage ist ja, wie kann man das ändern, Anne?
Ja, genau. Genau, also wie kann man das ändern? Das beschreibe ich natürlich auch in dem Buch, weil das ist so ein Anspruch, den ich an mich selber habe, nicht nur zu analysieren, was klappt, warum nicht, sondern den Managern auch aufzuzeigen, wenn nicht so, wie denn dann? Ja, was sind die möglichen Schritte, was sind die notwendigen Tools und in welcher Abfolge muss man es dann auch durch Unternehmen bringen? Und wir sprechen hier von organisationalen, großen, strukturellen Veränderungen. Und da braucht es zunächst einmal das Commitment der obersten Führungsebene. Es braucht den Grundsatzentscheid. Ja, wir wollen in die Transformation. Wir verstehen auch, was Transformation ist. Es sind eben keine kleinen Schönheitsreparaturen, sondern es betrifft tatsächlich die Struktur des ganzen Unternehmens, die dann auch, wenn wir sie verändern, natürlich Auswirkungen hat auf die Unternehmenskultur. Mhm. Also es braucht das Commitment von ganz, ganz oben, von der Führungsspitze. Ohne das geht es nicht. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass tatsächlich natürlich sehr oft die CEOs das verstehen und dass es aber dann irgendwo in den Unternehmen, in der Breite, also beim mittleren Management, muss man tatsächlich jetzt so sagen, immer abgesehen von Ausnahmen ganz klar, dass es dann in der Breite der Führungsebene, der Management Etagen, dass es da eben ins Stocken gerät. Und da müssen wir eben ansetzen, wie schaffen wir jetzt für diese Manager, ja, die Angst vor Verlust haben, vor Verlust ihrer Pfründe, all dessen, was sie sich erkämpft haben, wie schaffen wir da Möglichkeiten, welche Tools brauchen wir da, um diese Manager eben, ja, weil sie nichts zu verlieren haben, sondern mehr gewinnen, als sie verlieren, weil nur dann gehe ich in einen Veränderungsprozess, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Wie schaffen wir das und wie nehmen wir die Manager mit?
Das finde ich auch zutiefst menschlich, zu verharren in dem, wo man sicher ist, ne? Also so ticken wir alle, nur die wenigsten gehen gerne raus aus dieser Komfortzone, ne? Also du bist wahrscheinlich so eine, du steigst ja auch in die Drohne, ne? Ich bin auch so eine, aber normalerweise sind wir erstmal so programmiert, dass wir gerne in der Komfortzone verbleiben. Aber du hast was Spannendes gesagt. Also das eine braucht die Entscheidung an der Spitze und das andere ist die Kultur. Die Entscheidung an der Spitze kann ja in der Tat relativ zügig fallen. Ja. Kultur entwickelt sich aber über einen längeren Zeitraum. Ne?
Ja.
Und die Frage ist ja, wie schafft man diese Veränderung, ohne nicht den x-ten Change-Prozess anzustoßen?
Ja, ja. Also zunächst einmal, ich glaube, ein Stück weit natürlich hat das mit mir selber zu tun. Ich glaube aber auch, dass der Mensch eben durchaus grundsätzlich veränderungsfähig ist. Neugierde ist der wichtigste Antrieb unseres Gehirns, uns weiterzuentwickeln, Neuland zu erkunden. Wenn wir diesen Neugiertrieb, und das ist ein genetisch verankerter Trieb, wenn wir den nicht hätten, dann würden wir heute noch in der Savanne herumlaufen.
Das dann heißt, würden wir uns weiterentwickeln. Ja, absolut.
Genau. Es gab immer diese Vorreiter, diese Pioniere, diese Querdenker, wie wir auch sie gerne nennen würden, Organisationsrebellen. Also es gibt sehr viele Begriffe dafür, Andersmacher, die eben diesen Mut hatten, ins Neuland zu gehen, auch gegen alle Gefahren, gegen alle Warner in der Wüste. Und es gab aber dann auch immer genügend Menschen, die dann, wenn erste Vorreiter diese Schritte gemacht hatten und heil zurückgekommen sind, die dann mitgegangen sind. Und so hat sich die Menschheit entwickelt. Also ich glaube, dass diese Angst vor Neuem, dass die überwunden werden kann, schrittweise. Die Menschen sind alle verschieden, die sind in unterschiedlichen Veränderungsgeschwindigkeiten unterwegs und das muss man verstehen. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Change-Prozess, also die Grundsatzentscheidung vorausgesetzt, wenn ich jetzt einen Change-Prozess im Unternehmen lostrete, wenn ich das berücksichtige, dann kann ich tatsächlich etwas bewirken. Ja, das heißt, der Change wird nicht auf alle ausgerollt, also erst die mittlere Führungsebene ist dann nach der obersten als nächstes dran, dann untere Führungsebene, dann Mitarbeiter, top-down, wasserfallartig, wie man früher auch Projekte geleitet hat. Es funktioniert eben nicht, weil die mittlere Führungsebene sehr starke Blockierer und Verhinderer sind, ohne es aber deutlich zu machen und zu sagen, weil das käme im Unternehmen ja wieder nicht gut an, aber die Mitarbeiter spüren natürlich, ob eine Führungskraft eben mit Herz und Seele dabei ist oder nur etwas durchzieht, weil es von oben so vorgegeben ist. So, also diesen alten Weg können wir nicht gehen, sondern wir müssen dieses Neuropsychologische, also die Vorreiter, die von sich aus diese Neugierde haben, ins Neuland zu gehen, die schicken wir als Pioniere voraus.
Das war's für den ersten Teil mit Anne. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Wir hätten uns noch länger unterhalten können. Deswegen habe ich das Gespräch in zwei Teile geschnitten. Den zweiten Teil gibt es nächste Woche. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn hier schon etwas für dich dabei war, dann leg los. Mach einfach mal. Ich freue mich, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Wenn dich das Thema interessiert und du neugierig bist auf Annes oder mein Buch, dann lies da gerne rein. Die Orbit-Organisation und die Zukunft ist menschlich. Beides in den Shownotes bekommst du beim Buchhändler deines Vertrauens. Ich habe auch einiges an Material von Anne mit eingefügt, was sie mir dankenswerterweise geschickt hat. Ich freue mich über deine Bewertung und wenn du Freunden vom Podcast erzählst. Vielen Dank und bis bald.